Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Eigentlich klingt er für den Klimaschutz erst einmal gut. Der Inflation Reduction Act der US-Regierung, mit dem Präsident Joe Biden mit 370 Milliarden Dollar klimafreundliche Technologien subventionieren möchte. Aber in Europa kam der Plan nicht so gut an, denn die US-Regierung will den Geldsegen mit strengen Ursprungsregeln verbinden, also vor allem Unternehmen fördern, die ihre Güter in den USA mit US-amerikanischen Vorprodukten produzieren. Gestern legte dagegen die protestierende EU-Kommission ihre Antwort vor, den Green Deal Industrial Plan, also einen Plan für eine grüne, CO2-neutrale Industrialisierung. Wir haben beim Klima-NGO-Dachverband Climate Action Network nachgefragt, inwieweit die Pläne der großen Treibhausemittenten USA und EU wirklich geeignet sind, um den Klimaschutz weltweit voranzubringen. Dazu gleich mehr. Außerdem im Programm Ende der Maskenpflicht, welche Regeln gelten noch? Und im Verbrauchertipp geht es um die richtige Radpflege im Winter. Zuerst nach Berlin oder beziehungsweise in die Republik. Na, sahen heute alle anders aus, als sie heute Morgen in den Bus oder in die Bahn gestiegen sind. Denn mit dem heutigen Tag ist in Deutschland die Zeit der strengen Corona-Regeln in der Öffentlichkeit komplett vorbei. Dank einer entspannten Infektionslage fällt nun auch die Maskenpflicht im Fernverkehr. Was wo gilt, erklärt Dietrich Karl Meurer.
Ab sofort darf der Mund-Nasen-Schutz weggelassen werden, in Fernbussen und im Fernverkehr der Bahn. Auch im Nahverkehr ist die Maskenpflicht nun in allen Bundesländern Geschichte. Ursprünglich sollten die Regelungen bis Anfang April gelten. Sie wurden jedoch ausgesetzt angesichts der deutlich entspannten Infektionslage. Auch wird nicht mehr mit einer großen Ansteckungswelle in diesem Winter gerechnet. Dennoch rät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Vorsicht und empfiehlt weiterhin freiwillig Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen. Nicht mehr in Kraft ist ab sofort auch die bisher geltende Corona-Arbeitsschutzverordnung. Damit sind spezielle Hygienekonzepte und Homeoffice-Regelungen nicht mehr vorgeschrieben. Betriebe können jedoch Schutzregeln individuell festlegen. Diskutiert wird aktuell, ob und wie lange noch die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, etwa Kliniken und in Pflegeheimen, beibehalten werden soll.
Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer. Die Stadt der Zukunft beinhaltet mehr und mehr auch die Idee der essbaren Stadt. Dabei wird der urbane Raum zum Anbau von Lebensmitteln genutzt. In der Regel ist das Kulturgemüse, es können aber auch Wildpflanzen sein. Dazu hat der Wildpflanzenkenner Markus Strauß das Konzept der essbaren Wildpflanzenparks, kurz eWilpas, entwickelt. Dort wachsen Kräuter und Beerensträucher, Obst- und Nussbäume laden zum Naschen ein. Seine Stiftung hat gerade in dem Erzgebirgsstädtchen Oederan den 6. Wildpflanzenpark Deutschlands eröffnet. Elvira Birgit Speer hat sich die eWilpa-Idee genauer angeschaut.
Eberesche, Marone, Hagebutte oder Brennnessel. Die Natur bietet uns fast das ganze Jahr über eine unglaubliche Vielfalt an essbaren Wildpflanzen. Doch heute weiß kaum einer mehr von diesem Reichtum. Achtlos gehen wir an Pflanzen vorüber, die uns im Vergleich zu unseren Supermarktprodukten ein Vielfaches an Vitaminen und anderen Biostoffen zu bieten hätten. Der Wildpflanzenexperte und Buchautor Markus Strauß hatte deshalb 2015 die etwas verrückte Idee, in Deutschland 4000 essbare Wildpflanzenparks zu gestalten. Mit Baumhainen und Hecken, Beeren- und Kräutergärten, Feuchtgebieten und Streuobstwiesen.
Wir leben ja in Mitteleuropa hier in einer vielgestaltigen Landschaft. Also es ist fast überall so, dass man automatisch mit einem Rundgang von wenigen 3 bis 5 oder 6 Kilometern doch was Feuchtes, was Trockenes. Man hat Wald, man hat Wiese und dadurch eine unglaubliche Vielfalt auf einem Spaziergang. Und kann also diese Flächen dann einfach noch zusätzlich anreichern.
Oederan ist der 6. Wildpflanzenpark in Deutschland. Weitere sind derzeit in Planung. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann eine Teichlandschaft ebenso einbeziehen wie eine Baumallee oder ein Firmengelände, wo die Mitarbeiter in der Pause an den wilden Pflanzen naschen können. Ideen und Anfragen von engagierten Wildpflanzenfans gibt es viele. Allein es scheitert bislang an dem kleinen Team des Initiators.
Wenn es ein Kurort ist zum Beispiel, da haben wir ja auch schon wunderschöne Beispiele, dann wird natürlich dieser gesundheitliche Aspekt, steht der eher im Vordergrund. Man kann auch einen Schlosspark weiterentwickeln zum essbaren Wildpflanzenpark. Da ist jetzt ein Beispiel die Stadt Blankenburg, da ist es gerade in der Planung. Da ist ja eine 200 Jahre alte Esskastanienallee im Park schon vorhanden. Und die muss natürlich auch wieder ein bisschen verjüngt und gepflegt werden. Und das kann man ergänzen. Aber wir pflanzen was Essbares. Also so findet man da wunderbare Schnittmengen.
Als Katrin Dechant so einen Park zum ersten Mal angeschaut hat, dachte sie, das können wir hier in Oederan doch auch machen. Die ausgebildete Fachberaterin für Wildpflanzen überzeugte Stadtmarketing und Bürgermeister und schließlich auch den Stadtrat.
Da hat es dann eine Stadtratssitzung gegeben und dort habe ich das vorgestellt mit einer kleinen PowerPoint-Präsentation und haben natürlich auch die Stadträte mit ein paar wilden Köstlichkeiten bestochen. Also ich hatte ein paar Kostproben mit Ebereschenmarmelade zum Beispiel und so ein wildes Kräuterschmalz. Und das hat denen allen gut geschmeckt und dann haben sie einstimmig zugestimmt, dass ein Evilbar für Oederan eine gute Sache wäre.
Mit drei weiteren Kräuterpädagoginnen hat Katrin Dechant einen Verein gegründet und fand so viele Interessierte, Spendenwillige und vor allem Mithelfer. Gemeinsam hat man einen 6 Kilometer langen Themenweg mit Beschilderung gebaut, damit die Bürger etwas über die Wildpflanzen lernen können. Die Bedingungen waren gut in Oederan, denn es waren bereits viele Pflanzen vorhanden. Markus Strauß.
Ja, also hier ist jetzt eine Besonderheit, dass wir den, ich nenne es mal historischen Stadtpark da unten haben mit einem wunderbaren alten Baumbestand und dieser Kastanienallee, die dann hier hochführt in Wald. Also man hat ausgehend von der Stadt, in der Stadt haben wir ja auch eine Teilfläche, da waren wir nur noch jetzt nicht, die schön gestaltet ist mit viel Wildfrucht. Aber wir haben dann in der Stadt herausgehend diesen tollen Park und dann direkt im Anschluss die Flussaue unten mit dem Bach und dann den Wald. Also wir haben einen schönen, grünen, fließenden Übergang in die von der kultivierten Natur in die wilde Natur. Und das ist sehr, sehr reizvoll.
Mit Kursen und Führungen wollen die Kräuterpädagoginnen nun das Wissen rund um die Wildpflanzen und ihre kulinarische Verarbeitung in die Welt tragen.
Und es sind immer wieder Leute, denen man davon erzählt und sagen, oh, tolle Idee. Und die dann aber auch mitkommen und mithelfen. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass wir so in Gemeinschaft die Natur erleben können, gemeinsam den Park pflegen und danach gibt es ein schönes Picknick, wo jeder was mitbringt, was er aus diesen Wildpflanzen gemacht hat.
Ja, das war ein Spaziergang in dem Erzgebirgsstädtchen Oederan. Elvira Speer stellte Ihnen die Idee der essbaren Wildpflanzenparks vor, kurz genannt EWILPA. In die USA. Oder in die Europäische Union, beides gemeinsam. Mit dem Inflation Reduction Act will US-Präsident Joe Biden mit 370 Milliarden Dollar klimafreundliche Technologien subventionieren. In Europa trifft dieser Plan auf Kritik, denn die US-Regierung will den Geldsegen mit strengen Ursprungsregeln verbinden, also vor allem Unternehmen fördern, die ihre Güter in den USA mit US-amerikanischen Vorprodukten herstellen werden. Das verzerrt nach Ansicht der Europäischen Union den internationalen Wettbewerb. Am Mittwoch legte nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Antwort vor, den Green Deal Industrial Plan, also ein Megaplan für eine grüne, CO2-neutrale Industrialisierung. Er soll den EU-Mitgliedstaaten erlauben, eigene Unternehmen aus dem Bereich Klimaschutztechnologie mit höheren staatlichen Subventionen oder auch Steuervergünstigungen zu fördern. Das Climate Action Network, kurz genannt CAN, ist der weltweite Dachverband aller Klimaschutz-Nichtregierungsorganisationen. Vor dieser Sendung fragte ich Cornelia Marfield von der Europavertretung von CAN, ob diese beiden Pläne der Megaplayer USA und der EU eine gute Weichenstellung für mehr weltweiten Klimaschutz sind.
Also wir begrüßen, dass die Europäische Kommission den dringend benötigten Aufschwung der grünen Industrie in Europa anerkennt. Und wir sehen das genauso, dass massive Investitionen benötigt werden und dass man jetzt genau schauen muss, wie man diese große Umstellung schaffen kann der Industrie hin zu mehr Klimaschutz. Der Vorschlag der EU-Kommission setzt für uns jedoch zu einseitig auf Subventionen und Deregulierung, vor allem in Form von Freihandelsabkommen, statt grundlegende Anreize für grüne Industrie zu setzen.
Was sollen Freihandelsabkommen bewirken?
Ja, also die EU-Kommission schlägt als Teil ihrer Antwort vor, mehr Freihandelsabkommen zu schließen. Ihnen geht es natürlich darum, auch die Rohstoffe zu sichern, die gebraucht werden, für eine grüne Industrie aufzubauen. Wir sehen es allerdings sehr kritisch, dass unter den Freihandelsabkommen, die da geschlossen werden, auch solche sind, die eigentlich schon 20 Jahre alt und total aus der Zeit gefallen sind. Unter anderem das EU-Mercosur-Handelsabkommen. Darin geht es darum, den Austausch klimaschädlicher Güter zu erleichtern. Hier geht es um Rindfleisch, es geht um Milchprodukte und Autoteile. Alles Dinge, die für eine klimafreundliche Zukunft nicht unbedingt erforderlich sind, wovon wir weniger brauchen. Und diese Freihandelsabkommen laufen also dem Klimaschutz total entgegen. Insofern auf solche Abkommen zu setzen aus geostrategischen Erwägungen halten wir für grundsätzlich falsch. Natürlich ist es richtig, auch mit Mercosur-Ländern eine Partnerschaft einzugehen. Allerdings muss die wirklich darauf setzen, grüne Technologien zu fördern und nicht alte Industrien.
Und darüber hinaus haben Sie außerdem noch große Bedenken wegen bestimmter Welthandelsregeln. Wie sehen die aus?
Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieses US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung. Da wird ja jetzt auch von europäischer Seite kritisiert, dass WTO-Regeln, also Welthandelsorganisationsregeln, damit unterlaufen werden. Und es wird sogar von einigen EU-Politikerinnen gefordert, dass man jetzt die EU vor den WTO-Schiedsgerichten verklagen soll. Das lehnen wir strikt ab, denn diese Welthandelsorganisationsregeln sind aus den 1990er Jahren. Sie wurden in einer komplett anderen Zeit geschlossen, in einer Zeit, wo es sehr stark darum ging, den Handel zu liberalisieren und zu deregulieren. Und es ist einfach nicht sinnvoll, Klimaschutzmaßnahmen nur anhand dieser Regeln zu bewerten. Das heißt, nicht Handelsexperten von der WTO sollten darüber entscheiden, ob jetzt Maßnahmen, die von den USA getroffen sind, okay sind, sondern es gibt da ja auch existierende bilaterale Foren zwischen USA und EU, zum Beispiel eine Taskforce, die sich jetzt auch zusammengesetzt hat, um dieses US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung zu bewerten und zu diskutieren. Und darüber hinaus gibt es auch einen EU-US-Handels- und Technologierat, wo auch solche Fragen beraten werden.
Nicht alle EU-Staaten können sich großzügige Subventionen leisten, wie das die Deutschen tun. Es gab ja vorher schon mächtig Ärger, weil Deutschland eine staatlich gelenkte Deckelung der Energiepreise auf EU-Ebene abgelehnt hat und gleichzeitig großzügige Subventionen für gebeutelte Haushalte und Unternehmen bereitgestellt hat. Ist das aus der Sicht von Klimaschützern ein Problem, dass möglicherweise einzelne EU-Staaten da gar nicht so die Möglichkeit haben, großzügig zu subventionieren?
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also innerhalb der EU gibt es da schon ein großes Gefälle, wie viel die einzelnen Staaten subventionieren können. Und es hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren ungefähr 80% der staatlichen Subventionen, die bei der EU angemeldet wurden, aus Frankreich und Deutschland kamen. Insofern gibt es da auch viele EU-Länder, die große Bedenken haben, wenn es jetzt darum geht, die Subventionsregeln zu lockern, weil sie eben auch denken, dass das den Wettbewerb innerhalb der EU für sie schwieriger machen wird. Es ist aber auch nicht nur innerhalb der EU ein Problem, wenn es jetzt zu einem Wettlauf um Subventionen kommt. Oft vergessen werden da auch die Drittländer, Entwicklungsländer, die eben auch den Sprung schaffen müssen zu einer grünen Industrie. Und wenn jetzt solche Gesetze kommen wie aus den USA, die sehr stark innerhalb der USA die Industrie fördern und die EU jetzt nachziehen will und auch innerhalb der EU die grüne Industrie fördern will, ist immer die Frage, was macht das dann eigentlich mit dem Wettbewerb mit dem globalen Süden? Und da hoffen wir uns, dass es zu deutlich höheren Unterstützungen kommt für Entwicklungsländer. Also es muss starke Zahlungen geben, die über das hinausgehen, was bisher schon beschlossen wurde. Und es muss auch möglich sein, dass Entwicklungsländer eben auch Technologien bekommen, die sie aufgrund von Patenten, die in Europa, USA und auch in China gehalten werden, nicht so einfach replizieren können. Da muss es einfach auch Ausnahmen geben für Entwicklungsländer, dass sie solche Technologien auch produzieren können.
Aber warum liefern? Wir könnten ja auch die Technologie einfach liefern.
Ja, das ist allerdings für die Entwicklungsländer sehr schwierig, weil die bräuchten ja Geld, um diese Technologien zu kaufen. Ja? Und wir haben natürlich jetzt schon ein großes Gefälle, was die Zahlungskräftigkeit angeht. Und Entwicklungsländer können nicht einfach hingehen wie wir und sagen, oh, wir bestellen jetzt alle unsere Solaranlagen in China. Wovon wollen die das denn kaufen? Ja? Also es geht darum, dass auch Entwicklungsländer das Recht haben sollten, ihre grünen Technologien aufzubauen. Und in einigen Ländern, die eher so mittlere Einkommen haben, passiert das auch durchaus. Also zum Beispiel sind Brasilien und Indien Länder, die sehr stark in erneuerbare Energien investiert haben und versucht haben, da auch ihre eigenen Technologien aufzubauen. Und immer wieder kommt es da auch zu Konflikten mit Handelsregeln, wo zum Beispiel auch interessanterweise die USA mal gegen Indien geklagt haben, weil Indien nämlich vorschreiben wollte, dass für Solaranlagen bestimmte lokal produzierte Vorprodukte genutzt werden müssen. Und damals hatte nämlich die USA auf Grundlage der Welthandelsorganisationsregeln dagegen geklagt. Und jetzt machen sie es genauso mit ihren neuen Regeln, um grüne Technologien zu fördern.
Aber dennoch fordern Sie, dass dann die Europäer stillhalten und nicht gegen diese Ursprungsregeln in den USA klagen werden?
Ja, also schon damals war es für den Aufbau der indischen Solarindustrie ein Problem, dass es diese Welthandelsorganisationsregeln gab. Die Regeln müssen auf jeden Fall reformiert werden, sodass es für Staaten möglich ist, ihre eigenen Industrien aufzubauen. Was sehr schwierig sein kann, wenn eben schon bestimmte Länder Weltmarktführer sind und da die meisten Teile herkommen. Es ist sehr schwierig, ohne Schutz eine neue Industrie in einem Land aufzubauen. Und es ist aber auch sehr schwierig, Welthandelsorganisationsregeln zu klagen. Daher wäre es jetzt in dieser Situation sinnvoller, wenn sich die EU einfach zu einer Friedensklausel durchringen kann. Und eben erklärt, dass sie nicht gegen die Klimaschutzmaßnahmen anderer Länder mit Welthandelsorganisationsregeln vorgeht.
Mhm. Einerseits will die EU-Kommission Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds umwidmen, um eben auch sozusagen EU-weit bestimmte Technologien fördern zu können, nicht nur in Abhängigkeit von Regierungen. Dann wird auch über die Schaffung eines neuen Fonds nachgedacht. Was sagen Sie zu diesen Finanzierungsansätzen?
Also zunächst ist es einmal gut, dass die EU da auch eine Umwidmung vornimmt von nicht abgerufenen Krediten. Allerdings hatten wir schon an den bisherigen Fonds einige Dinge, wo es Veränderungsbedarf gibt. Also es sind nicht genug ökologische und auch soziale Kriterien vorhanden, die wirklich dafür sorgen, dass die Gelder dazu eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Was bei Subventionen halt total wichtig ist, ist, dass man sie da einsetzt, wo Marktversagen vorliegt oder um Forschung zu finanzieren oder wo es um sozialen Ausgleich geht. Und wenn staatliche Gelder fließen, sollte das immer einen sozialen oder ökologischen Mehrwert bringen. Das ist bei den bisherigen EU-Fonds nicht unbedingt der Fall gewesen. Da wurden auch Technologien gefördert, die nicht per se grün sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Atomkraft, aber auch fossiles Gas und so Grauprodukte, wo fossiles Gas zum Beispiel eingesetzt wird, um Wasserstoff zu finanzieren. Und solche Technologien sollten auf jeden Fall ausgeklammert werden bei dem neuen Souveränitätsfonds.
Das war vorab aufgezeichnet Cornelia Marfield vom weltweiten Klimaschutzdachverband Climate Action Network. Und ihre Bewertung des EU-Industrieplans für Klimaschutz finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und selbstverständlich in der DLF-Audiothek. Es gibt viele Argumente, Subventionen an landwirtschaftliche Betriebe zu zahlen. Ernährung ist Grundlage unseres Lebens und Landwirte müssen mit dem Wetter wirtschaften, was sich bekanntlich nicht an menschliche Vorgaben hält. Die Frage ist, welche Subventionen sind sinnvoll? Das Bundesfinanzministerium prüft, ob die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge auslaufen soll. So wollen es nämlich der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages und auch der Bundesrechnungshof. Beim Deutschen Bauernverband kommen die Pläne nicht gut an. Lothar Lenz aus Berlin.
Traktoren, Mähdrescher, Holztransporter, sie alle tragen ein grünes Kennzeichen. Denn Fahrzeuge, die ausschließlich in der Land- oder Forstwirtschaft genutzt werden, sind von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Diese Form der Beihilfe für Bauernhöfe und Waldwirtschaft kostet den Bund pro Jahr etwa 500 Millionen Euro. Der Deutsche Bauernverband sieht beim Thema Abschaffung des grünen Kennzeichens rot. Ein Ende der Steuerbefreiung würde nur die Lebensmittel in Deutschland noch weiter verteuern, sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken. Außerdem seien Traktoren oder Holzrückefahrzeuge fast ausschließlich auf Ackerflächen und Waldwegen unterwegs. Sie nutzten die öffentlich finanzierten Straßen doch kaum, argumentiert der Bauernverband. Insgesamt nimmt der Bund pro Jahr knapp 10 Milliarden Euro an Kraftfahrzeugsteuer ein. Landwirte profitieren außerdem vom vergünstigten Dieselkraftstoff. Einen Teil der Energiesteuer beim Tanken erstattet der Bund den Bauern zurück.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei vielen Menschen steht das Fahrrad im Winter im Keller oder in der Garage. Doch immer häufiger wagen sich selbst bei Schnee und eisigen Temperaturen RadfahrerInnen auf die Straße. Möglich ist das, aber es gibt einiges zu beachten. Ein Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Im Winter muss das Fahrrad nicht unbedingt in die Winterpause. Wer es jetzt nutzt, sollte aber wissen, worauf er sich einlässt. Licht und Bremsen sollten gut funktionieren, empfiehlt Ludger Fortmann, Sprecher des ADFC Nordrhein-Westfalen.
Im Winter sind die Sichtverhältnisse oft schlecht und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir eine funktionierende Lichtanlage haben. Notfalls immer ein akkubetriebenes Vorder- und Rücklicht mit dabei haben. Auch die Reflektoren sind wichtig, damit wir gesehen werden können. Damit die funktionieren, sollten die gelegentlich auch gereinigt werden.
Das gilt auch für Bremsen, die bei Schneematsch schneller verschleißen. Ein zusätzlicher Tropfen Öl auf die Schalt- und Bremszüge hilft, Wasser fernzuhalten und ein mögliches Einfrieren der Züge zu verhindern.
Rost entsteht übrigens besonders gern, wenn das Fahrrad unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt ist. Also wenn ich zum Beispiel durch Minustemperaturen fahre und dann das Fahrrad in die warme Wohnung bringe, dann kann der Rost sehr schnell kommen. Deswegen ganz wichtig, auch da kurz den Putzlappen schwingen. Denn Rost setzt sehr schnell an und kann zu Beschädigungen führen, zum Beispiel zu den gefürchteten Speichenbrüchen.
Fahrräder mit Riemenantrieb haben so gut wie keine Probleme mit Schnee oder Rost. Sie sind nicht so anfällig wie übliche Ketten, weil sie mit Carbon verbaut sind. Doch auch bei Fahrradketten gibt es Unterschiede. Thomas Geisler ist Sprecher des Pressedienstes Fahrrad.
Wenn man keinen Riemenantrieb möchte, sondern weiterhin mit Kette unterwegs sein will, sollte man achten, dass man hier eine Kette nimmt, die eine bestimmte Beschichtung aufweist, die rostresistent ist, damit man hier auch die Schäden vermeiden kann.
Die Fahrradkette muss im Winter sogar öfter als im Sommer gepflegt werden. Sie sollte regelmäßig geschmiert werden, bevor sie laute Laufgeräusche macht. Wer im Winter viel unterwegs ist, kann auch auf ein Fahrrad mit Nabenschaltung setzen. Hier sind die Antriebsteile besser geschützt. Das ist auch der Vorteil von Elektrorädern.
Weil in der Regel sind der Motor und der Akku geschlossene Systeme, die entsprechend geprüft wurden und auch wasserdicht sind. Und somit können da eigentlich keine Beschädigungen auftreten.
Trotzdem sollte man Motor und Akku reinigen und trocken halten, am besten mit Lappen und lauwarmem Wasser. Den Reifen macht Schnee oder Streusalz wenig aus. Rollsplitt und Granulat sind da eher ein Problem, weil sie zu einem Platten führen können.
Salz greift hingegen zum Beispiel die Felgen an, also die kleinen Felgenlöcher und auch die Speichen selbst, gerade wenn es um günstige Speichen handelt, können durch Magnesiumchlorid besonders beschädigt werden, weil das zu Rissen in den Speichen führen kann, die dann auch brechen können.
Bei rutschigen und glatten Straßen sollte man besser darauf verzichten, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Wer es trotzdem versuchen will, sollte Abstand halten, langsam fahren und aufpassen. Ludger Fortmann.
Mein Tipp: in Kurven weder treten noch bremsen. Wenn man mal bremsen muss, dann mit Gefühl und mit der Hinterradbremse am besten. Auf Kurzstrecken kann man den Sattel auch ein wenig senken. Dann kommt man mit den Beinen besser auf den Boden und fühlt sich sicherer.
Leider wird bei uns oft der Schnee vom Gehweg auf den Radweg geschippt. Dann müssen Fahrradfahrer auf die Straße ausweichen. Fazit: Radfahren bei Schnee und Eis ist hierzulande gefährlich, woanders nicht.
Länder wie die Niederlande, skandinavische Länder oder Kanada räumen übrigens zuerst oder zumindest gleichzeitig mit den Straßen auch die Radwege. Es gibt Videos, die zeigen, wie hunderte Kinder morgens mit dem Fahrrad fröhlich bei Schnee zur Schule fahren, weil die Infrastruktur einfach stimmt.
Soweit der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Ja, und die Welt ändert sich. Österreichs teilstaatlicher Energiekonzern OMV sieht im Klimawandel Chancen. Dazu zählte heute bei der Bilanz-PK OMV-Chef Alfred Stern, die Geothermie, nachhaltige Kraftstoffe für Flugzeuge und die Produktion von Öl aus Plastikabfällen. In den Informationen am Mittag geht es gleich um die Frage, welche Hilfe braucht die Ukraine anlässlich des Besuchs der EU-Kommission. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.